Pro und Contra.
Grüezi.
Podcast.
Die Woche.
Sehr schnell.
Extrem schnell. Wir haben fast keine Zeit. Obwohl, der Herr Kessler hat den wichtigsten Termin schon gehabt. Ich war beim Zahnarzt heute Morgen. Aber es hat nicht weh da.
Nein, ist Zahnarzt, nicht irgendein Folterkeller.
Also, es gibt Zahnärzte, die tun durchaus weh. Mir hat mal der Zahnarzt den falschen Zahn abgetötet. Das war ein bisschen blöd gewesen.
Ja.
Und vor allem hat es immer noch weh da und dann musste ich noch mal gehen. Irgendwie zwei Tage später oder so. Das ist doof. Kann ich nicht empfehlen. Also schaut genau her, wenn der Zahnarzt Zeit oder zum Zahnarzt geht. Aber wir reden heute auch über wichtige Themen, nämlich über den Ballon d'Or.
Stimmt.
über die Jahreshauptversammlung von FC Bayern München, über Formel 1 und über die Super League, wo der FCZ jetzt dann irgendwie Meister wird. Wenn wir das richtig verstanden haben, einigermaßen crazy, müssen wir besprechen.
Und dann haben wir noch einen im Ärmel und das ist die Universiade.
Genau die. Wo auch davor reden. Das wird toll. Bis gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ballon d'Or, wir haben uns aufgeregt.
Du hast dich aufgeregt?
Also die Deutschen haben sich aufgeregt, also, sagen wir es so, ich habe mich nicht aufgeregt.
Die Deutschen haben ja die Deutungshoheit, was den Fußball angeht, über uns Schweizer. Wir schauen auch in die Bundesliga, darum müssen wir uns mit aufregen.
Wir freuen uns einfach, wenn etwas läuft. Und die Aufregung auf mehreren Ebenen, an mehreren Fronten, haben sich da irgendwelche Feuerchen aufgetan, es hat geraucht und prickelt und gemacht. Richtig lustig, um dem Ganzen irgendwie zuzuhören und zuzuschauen. Die Deutschen sind natürlich aufgeregt, dass Lewandowski nicht gewonnen hat. Sagen sie, zu Recht regt man sich auf.
Sagst du?
Nein, sie sagen
es. Ich finde, aber sie haben
tatsächlich recht.
Natürlich.
Regt man sich auf. Ich finde nicht, aber...
Wieso nicht?
Ja, es ist irgendwie... Mir ist fast zu kryptisch. Was ist denn, was wird quantifiziert? Die reine Anzahl der Goal oder?
Nein, das ist natürlich offiziell
wer
nicht.
Wer man sie geschossen hat, wer mehr wichtige Sachen gewonnen hat. Ich glaube, Lewandowski hat dort einfach Pech gehabt, dass das Jahr dann wie das Corona-Jahr halt nicht richtig gewertet worden ist, oder?
Ich glaube, Lewandowski hat Pech gehabt, dass es eine französische Zeitung ist, France Football, wo zum einen wahrscheinlich schon nicht das Problem damit hat, im Mann, der in Frankreich spielt, vielleicht, keine Ahnung, die ein oder andere Stimme so zu geben, dass es aufgeht. Nein, das ist eine Verschwörungstheorie. Wissen wir natürlich nicht. Man kann ja nichts beweisen diesbezüglich. Aber am Schluss, also muss man schon sagen, Lewandowski, was hat er gemacht? 41 Goal hat er geschossen in der letzten Saison. Da reden wir von einem, also unfassbaren Wert, tatsächlich. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht dann schon noch, wie die Hochrechnungen gelaufen sind über den Gerd Müller heute oder nicht. Und das in einer Zeit, wo Goalschießen schwieriger ist, als wo der Herr Müller aktiv war. Also wo der Goalie heutzutage, ja, dem dürfen wir glaube ich mehr zutrauen. Also so die historische Dimension von dieser Saison wird überhaupt nicht gewürdigt. Bei Messi hat man jetzt, also ich glaube, das dürfen wir so sagen, nicht das Gefühl gehabt, dass er der helle Wahnsinn geboten hat. Ja, das gut. Ist vielleicht ein bisschen ungerecht für seine Verhältnisse, weil er natürlich
ein
sehr, sehr guter Fußballer ist. Gleichzeitig, also wenn man den Messi in der aktuellen Verfassung anschaut, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass gut, da...
Das ist ja Wahl aufgrund
von gewissen Parametern. Wenn es um den besten Fußballer vom Jahr geht.
Man schaut ja nicht, wie gut ist der jetzt in Form, sondern man muss einen gewissen Zeitraum bewerten. Er hat immerhin die Copa d'America gewonnen. Oder Copa America gewonnen, sagen wir es so, wie es richtig ist. Was ja auch Leistung ist, aber vielleicht bei uns auf unserem Kontinent nicht so gewürdigt wird. Immerhin, man hat Bilder gesehen. Argentinien hat Brasilien geschlagen, das ist, ich glaube, ja, das zählt dort
etwas. Natürlich zählt das etwas.
Wir sind weiter weg.
Natürlich zählt
80 Goal auf internationalem Niveau geschossen, sind drei mehr als Orey, also der König Pelé. Immerhin, der Lewandowski, das ist ja lustig, das Video, das sie gezeigt haben. Ich glaube, das war Didier Drogba, der das präsentiert hat. Du hast das Gefühl gehabt, gegen Mannschaften, wie jetzt, bitte nicht falsch verstehen, also in der Bundesliga ist schon, respektiere das auch, aber zum Zeigen, gegen Gladbach, Freiburg, Paderborn und so, wo du irgendwie das Gefühl gehabt hast, die wollen einem demonstrieren, dass das eben nicht so viel wert ist wie das andere.
Ja, wahrscheinlich hätten wir das wollen, ja. Finde ich, hat das Geschmäckchen. Es hat das Geschmäckchen. Also,
Und ja, wenn du so anfängst, dann musst du ja bei früheren Wahlen auch nachforschen, was ist denn da ausschlaggebend gewesen. Mhm. Und was nachher, ich meine, von mir aus gesehen kann man also wirklich diskutieren, da könntest du wahrscheinlich eine Münze werfen. Die einen sagen, Lewandowski aufgrund von diesen Goal, von der historischen Bedeutung, dieser Dimension, eindeutig verdient. Die anderen sagen, Messi, Copa America, was ist ein Pokalsieger geworden, Cup-Sieger mit Barcelona.
Mhm. Wenn ich das letzte Mal Champions League gewonnen? Wir müssen nachschauen, aber es sind 5-6 Jahre her. Also, ja. Wenn man, also im Messi seine Bedeutung in der Geschichte des Fußball, die ist ja unbestritten. Aber jetzt, das wirkt für mich am Schluss jetzt wie so ein Lifetime Achievement Award. Irgendwie so. Also, ich meine, beim Lewandowski hat die Zahl von mir, hat in den 63 Matches, seit die letzte Saison angefangen hat, hat er 70 Goal geschossen. Ich meine, das ist der Wahnsinn. Über sämtliche Wettbewerb hinweg. Am Schluss ist er aber, und ich glaube, das Lied hängt am Schluss tatsächlich auch mit der Bundesliga zusammen. Also er ist nicht in einer von den zwei ganz, ganz grossen Liga permanent gesehen gewesen. Der Messi ist eben jetzt auch in Frankreich, also von dem her auch, im Fokus in Spanien und in England. Dann ist er noch Pol, was halt auch bei aller Liebe keine grosse Fußballnation ist. Und das in Kombination, ja, der kommt am Schluss nachher vielleicht so etwas raus. Es gibt einfach keinen besseren Stürmer im Moment auf der Welt. Also Lewandowski, der ja dann nicht nur die einfachen Goal macht, das ist ja nicht einer, der immer am richtigen Ort steht, was auch eine Qualität ist, sondern der tatsächlich auch etwas kann organisieren aus eigentlich nichts. Also man kann ihm den Ball geben und dann ist er schon in der Lage. Es ist natürlich nicht ganz so feingliedrig wie bei Messi oder so, hat nicht ganz so viel Wurf, wie ein geschätzter Kollege von uns würde sagen, wie bei einem Ronaldo.
Gut,
aber also, was, eben, mich macht es ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
Wie quantifiziert man denn das, was wirklich wichtig ist, um nachher gewinnen? Goal gegen wer? Wie viel? Das fehlt mir irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, da geht es rein nur um die Strahlkraft von diesen Leuten. Und da hat man in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich einfach zwei Spieler gehabt. Das war Ronaldo und der Messi. Es hat sich mehr darum gedreht, welcher von diesen zwei gewinnt jetzt die Wahl. Der Lewandowski hat die Strahlkraft nicht oder noch nicht oder wird sie auch nie haben, ich weiß es nicht. Er ist ein anderer Spielertyp, der hat sich ja über die Jahre entwickelt. Früher hat man ihm immer vorgeworfen, er schaut nur für sich, weil nur seine Goal schiesst. Und seit er das nicht mehr macht, schiesst er noch mehr Goal. Das ist für Bayern viel wichtiger, als er vor einiger Zeit noch war. Mit seinem Interesse, auch sich in das Spiel einzubringen, eben nicht nur Vollstrecker zu sein, was er ja locker beherrscht, sondern eben auch eine Relaisstation zum Teil, um eben das Spiel von den Bayern ein bisschen unberechenbar machen, macht er gut. Das spricht durchaus viel für ihn. Mhm. Aber die Strahlkraft fehlt wahrscheinlich für den Wettbewerb, den ich mittlerweile ein bisschen überholt finde. Wenn man denen zuschaut, wie die dort in dieser Zeit hocken. Der Messi, auch der Smoking, der da mit Glitzer und die Spielerfrauen sind aufbrezeln gewesen, wie Schauspielerinnen bei den Oscar-Wahlen. Also, das finde ich also schon.
Ja gut, das will man ja, oder? Man will die also, Gala. Man hat jetzt mittlerweile zwei, weil man sich irgendwie nicht mehr können einigen. Es gibt ja, was ist noch der Beste? Oh, Scheiße, müssen nachschauen. Die FIFA-Wahl, die jetzt parallel läuft, das ist ja nicht mehr, es gibt ja nicht mehr nur einen Preis. Und ja, gut, also das. Die ganze Gala-Geschichte, die mag mich jetzt nicht wahnsinnig aufregen. Was vielleicht auch noch speziell ist, man hat einfach auch gewisse Leute vergessen. Also ein Mohamed Salah zum Beispiel, wo, gut muss man sagen, ist jetzt auch in den letzten Monaten noch einmal richtig überragend, nachdem er gefühlt so im letzten Frühling einen kleinen, für seine Verhältnisse einen kleinen Durchhänger hatte. Über den müsste man vielleicht auch Leute mal noch reden. Also auch in Deutschland, wo man dann eben den Lewandowski vor allem auf dem Schirm hat. Kommt dann, wenn es um ein Best geht, ein Salah oder auch ein Kevin De Bruyne, wo man wunderbar könnte ins Gespräch bringen oder wunderbar könnte darüber diskutieren, auch wenig vor. Also einverstanden. Ich weiss einfach nicht, ob ein Messi, ja, ob es das kann sein, dass ein Lionel Messi heutzutage dann irgendwie gleich am Schluss wieder zu oberstand. Aber das Lustige ist eigentlich der Ronaldo, was sich furchtbar aufgeregt hat. Ist, glaube ich, sechst geworden, was er sich natürlich nicht gewöhnt ist. Und hat dann sich auf einen Kommentar gestürzt, glaube ich, vom Chefredakteur von France Football, vom Herrn Ferre, der gesagt hat, ja, der Ronaldo hat ihm offenbart, dass es ihm wichtig sei, mehr Ballons d'Or, überzukommen als der Messi. Der Messi hat jetzt 7, der Ronaldo 5. Und also überholen wird er ihn kaum noch, das ist jetzt eh klar, rein altersmässig wird es schwierig.
Aus einer gekauften Veranstaltung.
Da, ja gut, das könnte sich locker leisten im Jahr mittlerweile, ja. Ja, irgendwie schon. Und dann die Bildrechte dran auf die Virgin Islands verschieben, also so, das ist ja der Move heutzutage. Nein, dort, das ist eigentlich der Haupt, was ich wollte sagen, nein, was ich wollte sagen, ist etwas anderes. Das war eigentlich der grosse Witz gewesen gestern Abend. Wir nehmen am Dienstag auf. Der Ronaldo, der sich aufregt darüber, dass der sagt, er will ihn einholen, dabei kokettiert er sonst bei jeder Gelegenheit, damit das im Wert und Rekord und Zahlen wichtig sind. Und natürlich ist ihm das wichtig, ist ja gut.
Ist auch richtig so. Der soll es doch einfach zugeben oder zustehen. Ich meine, sind die Leute nicht beraten? Die fragen auch immer wieder auf, im Zusammenhang mit Sport und irgendwelchen Krisen, muss ich gar nicht sagen, Konfliktsituationen. Dass man denen den Spiegel vorheben würde und sagt, dann gib es doch einfach zu, sag doch, ja klar will ich mehr gewinnen als der, der ist auch gut und ich will besser sein, das ist ja nichts verkehrt.
Das ist überhaupt nichts verkehrt.
Aber nachher aus dem Schmollwinkel geht täubeln auf den sozialen Medien und wahrscheinlich hat er dem das genau so gesagt und denkt, ja, der wird das nicht weitergeben, dann sind wir ja quasi in der Familie. Wir sind
Kollegen. Ja gut, das Problem ist natürlich, er weiss jetzt auch, nehme ich an, also mathematisch so auf der Höhe dürfte er sein, dass es schwierig wird, mehr zu haben. Das heisst, es ist jetzt auch schon klar, dass er wird scheitern bei diesem Ziel. Und das ist sich ja Ronaldo nicht unbedingt gewöhnt. Also eben, die meisten Rekorde und Bestwerte, die er irgendwo aufstellt, ja, das sind seine. Und dort, ist er, dort setzt der Maßstab, das gelingt ihm jetzt nicht. Das ist natürlich ein Vergleich, wo er so gegen seinen ewigen Rival jetzt wahrscheinlich der Kürzer wird ziehen, auf die ganze Karriere hinweg sehen. Da kann man natürlich sagen, gut, ist mir gar nicht so wichtig, habe ich gar nicht wollen gewinnen, ist eh Quatsch. Das machen wir ja auch immer, wenn die Journalistenpreise vergeben werden, sagen wir ja, ach weisst, das ist sowieso subjektiv und überhaupt.
Journalistenpreise?
Ja.
Weißt du mehr als
ich? Die goldige Fülle.
Journalisten verleihen sich gegenseitig
Preise. Die goldige Copy-Paste-Taste in gewissen Fällen.
Die Öffentlichkeit hat sich das, glaube ich, noch nicht durchgesprochen.
Es ist der Öffentlichkeit, glaube ich, sowas von gleich. Aber wenn man so
aber das ist natürlich etwas anderes. Nur Ronaldo, eben, er weiss jetzt, drei müsste er noch gewinnen, das macht er eh nicht. Dann beim ManU spielt er nicht, wenn man gegen Chelsea antritt. Das wird wahrscheinlich immer einen Stich versetzen. Wobei, ich muss auch sagen, ja, finde ich einfach damit ab. Bewunderung hat Dreh. Ich meine, einer von den grössten Spielern. Oh, jetzt habe ich es gemacht. Ich habe nicht gesagt, das ist der grösste.
Post von Ronaldo morgen.
Tut ihm schon weh.
Er sagt, er stimmt gegen aber den Zürcher Journalistenpreis.
Ich weiß eh nicht, was noch kommt.
Mhm.
Eben.
Ja.
Darum bist du einfach froh, in dieser Position zu sein und sag, ich hätte gerne gewonnen, hätte gerne aufgeholt auf 6-7 und wäre dann zufrieden gewesen.
Nein, 6-6 wäre er dann gewesen, weil der Messi hätte dann nicht gewonnen. Das wäre ein Ausgleich gewesen.
Beste Mathematik.
Schau jetzt.
Aber dann hat er gleich noch einen gebraucht, nachher auf jeden Fall.
Mhm. Ja gut, so, kannst du sagen, es ist Ausgleich und einmal haben sie falsch geschaut.
Aussichtslos, oder? Wenn du nicht spielst, wenn du bei ManU bist.
Gut, er spielt ja normal, also fair, wie muss man sagen, normalerweise spielt er.
Ja gut.
Der Herr Carrick hat jetzt so einfach gefunden.
Wenn du gegen Chelsea nicht in der Startaufstellung stehst, dann bist du eigentlich nicht mehr der Ronaldo.
Gut, das ist er ja auch nicht. Nein, also es gibt genug Leute.
Soll er sich doch damit abfinden und nicht wegen so einer Wahl noch täubeln. Also wenn du nicht auf dem Platz stehst, wenn es wirklich wichtig ist für deinen Verein, dann hast du auch keinen Anspruch darauf, einen Ballon d'Or zu gewinnen. Wenn nicht einmal der gewonnen hat, eigentlich einen Anspruch darauf hat, wie die Deutschen sagen, sondern nur einen, nämlich der Lewandowski, wie du richtig gesagt hast, vor dem Mo Salah. Wenn man dem zuschaut zum Teil, was war die Premier League vor ein paar Wochen, das Goal geschossen, puh.
Ja, es läuft im Moment. Also nächstes Jahr ist er wahrscheinlich ein Thema und ich würde ihm einfach raten, rechtzeitig mit der Charme-Offensive anzufangen, dass sie bei France Football nicht mehr drum herumkommen, dass man dort den Preis mal in die Richtung vergibt. Jetzt sind wir schon tief im Thema drin. Bei den Bayern haben wir schon gestreift. Die haben sich eigentlich recht vornehm zurückgehalten jetzt in dieser Causa Lewandowski, obwohl ich glaube, der Oliver Kahn und noch ein, zwei andere Vertreter, der Julian Nagelsmann, der Trainer, vor Ort waren, um ihrem Torjäger da irgendwie Däume zu drücken an dieser Gala. Ist eigentlich noch ein angenehmer Anlass. Im Vergleich zu dem, wo letzte Woche war, da hat Bayern die Jahreshauptversammlung gehabt. Und man hat über alle möglichen Themen geredet. Am Schluss aber eigentlich vor allem noch über eins. Nämlich über Katar und über einen Antrag von einem Fan, der dafür sorgen, dass Bayern München die Zusammenarbeit mit dem Emirat so schnell wie möglich beendet. Ich glaube, es ist eigentlich darum gegangen, den Vertrag auslaufen zu lassen, der in 2 Jahren, wenn es mir recht ist, ausläuft.
Mhm. Also es ist darum gegangen, dass es ein Traktandum ist in dieser Jahr.
Genau.
Das hat man
mit Staaten abgewiegen. Oder Organisationen, die Menschenrecht nicht einhalten. Ganz verkürzt formuliert. Und das hat man nicht zugelassen, aus juristischen Gründen. Was, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das juristisch korrekt war. Sicher ist es nicht clever gewesen.
Es ist tatsächlich ein Traktandum, wo in einer Jahreshauptversammlung nichts verloren hat. Man kann darüber reden, wenn man will, aber wenn man es nicht will zulassen, ist es tatsächlich so, dass der Vorstand zuständig ist, um die Sponsoraufträge abschliessen. Natürlich völlig, völlig irrsinnig, wenn man sich nicht bereit erklärt, wenigstens darüber zu diskutieren, wenn nicht der Antrag da ist. Das heisst, man entfernt sich auf einen Schlag von der Basis, was völlig unnötig ist, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo man darauf angewiesen ist, dass man die Leute, sagen Sie mal, nicht gerade noch mehr vor den Kopf stößt. In der Vergangenheit allerdings hat man dann an der Versammlung in der Person von Uli Hoeneß dafür gesorgt, dass man die wieder auf Reihe kriegt. Seine unnachahmliche Art.
Normalerweise hat er die Leute wieder geholt, ja?
Anbaffzigen, denen erzählen, dass sie eigentlich, was hat er mal gesagt, die, sie sorgen ja dafür, indem sie teure Logen
für die miese Stimme, aha.
Dass sie überhaupt können zuschauen, also mehr oder weniger so, also auch nicht, gar nicht auf dem vom hohen Ross oben runter. Jetzt hat er geschwiegen, es ist mir schlussendlich einfach zu viel gewesen, vielleicht hat er auch endlich mal begriffen, dass er nichts mehr zu sagen hat und haltet sich auch daran, das wäre schon mal ein Gewinn, weil die anderen haben auch unglücklich gewirkt, aber mindestens haben sie im Nachgang zu dieser Jahreshauptversammlung reagiert und sich einmal auf Diskussionen einlassen wegen Katar. Das ist schon mal, ich glaube, dass der Oliver Kahn mehr Weitsicht hat
als der
Uli Hoeneß. Mit dem schon, dass der darüber nachdenkt, auch wie man wirkt, die Außenwirkung, Außendarstellung und Beziehung zu den Mitgliedern vor allem. Also ich finde schon, dass man die schon wenigstens ernst nehmen und Diskussion einbeziehen und sie nicht einfach so quasi, was ihr erwähnt, ist eigentlich gleich, zahlen einfach eure Beiträge. Was ihr beschließen, interessiert uns nicht. Ich meine, die haben ja gewissen Einfluss beim Verein zumindest.
Sie müssen, oder? Also man hat das 50+1 Modell in der Bundesliga, mindestens bei den meisten Vereinen. Es gibt ja bekanntlich die eine oder andere Ausnahme, aber das muss man an dieser Stelle jetzt nicht ausführen. Und ja, es ist vorgesehen, dass der Club bis zu einem gewissen Punkt den Mitgliedern tatsächlich gehört, oder? Also das will man so. Und also ganz persönlich finde ich das sehr vernünftig, wenn man sich anschaut, was an anderen Orten passiert. Es ist jetzt aber auch kein Geheimnis, dass sich beim FC Bayern man sich im Vorstand natürlich das anders wünscht. Also Karl-Heinz Rummenigge kommt gefühlt auch 3 Monate wieder damit, wenn irgendwo wieder ein Fußballclub im Ausland gekauft wird von einem Scheich. Ja, jetzt müssen wir aber zum Wohl von der Bundesliga über die Abschaffung von dieser 50+1-Regelung reden, weil wir nicht mehr mithalten und weil man sich selber keinen Oligarch reinholen kann. Also dort ja, ist natürlich die Vereinsspitze, wenn man so will, bis zu einem gewissen Punkt sowieso schon entrückt. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen der letzte, ich weiß es nicht, das letzte Indiz, wie man das am besten formuliert, das letzte Zeichen dafür, das klarste Zeichen auch dafür, dass man, ja, das Thema ist halt schon unangenehm, die zahlen wahrscheinlich gut, sind ein guter Partner, man könnte wahrscheinlich in Zukunft noch mehr. Und jetzt kommen die und tun unbequem, oder? Also, und der Herr Heiner war es ja dann, der jetzt mittlerweile die starke Figur ist in diesem Vorstand, obwohl er viel weniger in der Öffentlichkeit vorkommt eigentlich als die Herren Hoeneß, Rummenigge und auch Kahn, wo ich auch den Eindruck habe, dass dort mindestens noch so das Bewusstsein dafür da ist, was eigentlich sinnvoll ist und was nicht und vernünftig und was nicht. Aber es gibt eine gewisse Sachzwänge. Ich glaube, schon nur in der Lage, die zu erklären, finde ich, ist eigentlich ein gröberes Versagen für so einen Vorstand.
Ja. Aber auch die Ausdrucksweise, zum Beispiel eben der Hoeneß, immer aus dem Schmollwinkel und nachher mit dem Vorschlaghammer und der Kahn, das bedacht dann irgendwie schon. Das spüre ich auch, dass der Club nicht immer muss. Man erinnert sich vielleicht an die, an die Pressekonferenz, die sie einberufen haben, wo der Hoeneß
verlangt hat,
dass man Tabellen umschreibt, sie sind die Besten, wir müssen immer sauber sein. Ich glaube, dort hat der Kahn schon mehr Weitsicht und gespürt oder weiss, wie Aussagen von so einem Club dann in der Öffentlichkeit auch wirken und nachhalten. Oder? Das kannst du nie mehr löschen, das Zeug wird immer wieder um die Ohren gehauen.
Das stimmt, gleichzeitig muss man sagen, ein Hoeneß hat natürlich sich mindestens bei der Bayern-Anhängerschaft, die ja gross ist und in dem Fall entscheidend, schon eine extreme Glaubwürdigkeit auch erhalten über die Jahre. Also selbst meine, seine Steuerhinterziehung, die in einer Gefängnisstrafe geendet hat, am Schluss ist er immer noch gefeiert worden, als er ins Gefängnis ist und als er rausgekommen ist, immer noch. Das ist denen ihr Mann. Der hat sich Sachen können erlauben über die letzten 30, 40 Jahre in der deutschen Öffentlichkeit.
Ja gut, das kennt
das man geht auf keine Kuhhaut.
Die CSU-Doppelmoral, man erinnert sich an Franz Josef Strauß zum Beispiel. Das ist die beste Bayern-Maniere, so kostet auch. Das ist Bodenständigkeit dort. Und da kann man ja auch mal 5 Grad sein lassen, wenn es dann um so
etwas 25.
Geht, etwas Lächerliches geht, eine Steuerhinterziehung oder nicht verzollte Uhren beim Karl-Heinz Rummenigge. Eben, da merkst du schon die Entrücktheit, dass man nicht mehr bodenhaftig, ja, höchstens von der Flugsicherheit befohlen, dann bleibt man am Boden zu geltend Gesetz und auch Regeln, die man sich selber auferlegt und von anderen auch einfordert, die einzuhalten, die werden dann plötzlich ad acta gelegt und sagen, unser Interesse ist wichtiger als alles andere. Ich glaube, da hat der Kahn schon ein Sensorium dafür, dass er sich eben ein bisschen vorsichtiger bewegt auf dem Parkett, wo da recht glitschig sein kann im Moment auch. Also man darf die Leute schon nicht so vor den Kopf stoßen, dass man nur noch auf Ablehnung stoßen. Ich glaube, da haben sie ein Signal ausgesendet. Und gut ist ganz sicher, wenn man Uli Hoeneß einfach mal sagt, eher nicht mehr äußern.
Ja, wobei, also die grosse Gefahr beim Kahn ist ja wahrscheinlich tatsächlich, dass er als zu entrückt dann überkommt, weil er einfach eben nicht ist wie der Hoeneß, oder? Wo irgendwie die ist dann auch irgendwie physisch irgendwann das geworden, habe ich das Gefühl. Also so aus dem Bauch raus, aus der Gesetztheit und irgendwie auch Sattheit raus argumentieren, nach dem Motto, schaut, ich habe ja eigentlich alles gemacht und der hat ja gesehen, dass es gut gekommen ist, so wie ich gesagt habe. Und die Argumente hat er auf seiner Seite. Ich glaube, durch das nimmt man ihm tatsächlich viel ab. Oliver Kahn muss sich diesbezüglich natürlich noch beweisen. Was ich als letztes gut finde oder eigentlich bemerkenswert finde, ist, dass es in einem FC Bayern München die Diskussion dann jetzt halt erzwungen und am Schluss mit irgendwie Guerilla-Methode, also die Versammlung ist dann abgebrochen worden und es ist dann wie weiter diskutiert worden trotzdem.
Einer ist auf einem Stuhl gegangen, eine Schar um sich.
Ja,
das war fast Anarchie eigentlich.
Ja, aber gleichzeitig auch etwas, mindestens, nein, die Idee, etwas sehr demokratisches. Also man hat einfach gesagt, wir machen das jetzt gleich, oder? Also wir versuchen die Mittel anzuwenden. Und das, wenn man sonst, wir haben über die Newcastle-Fans geschumpfen da vor ein paar Wochen und gesagt, wie blöd sind die eigentlich? Also die Fans, die sich Gedanken machen und nicht nur die finanzielle Erfolg und das, was unter dem Strich am Schluss rauskommt, gesehen, die gibt es offensichtlich auch beim deutschen Rekordmeister, der die Konkurrenz weit entrückt ist. Das ist eigentlich ein beruhigendes Zeichen, aber jetzt muss ich einen Punkt machen.
Sogar bei denen, ja. Nur darf man den Newcastle-Fans schon noch zugestehen, dass sie in einer bisschen anderen Situation sind. Nicht 9-mal hintereinander Meister zumindest.
Aber
darum,
sie
darum pfeifen wir auf alle Regeln und
ein paar
soziale Angenehmlichkeiten, die wir uns eigentlich selber würden gerne daran halten. Jetzt wollen wir auch mal. Also
jetzt sind wir endlich bei Herr Aschli los und das Geld ist da und alles wird gut.
Ja.
Formel 1.
Jetzt geht es auf die Zielgerade. Den Endspurt machen wir später. Jetzt mal Zielgerade Formel 1.
Also ja.
Haben zwei Rennen noch.
Saudi-Arabien.
Lassen wir mal weg, wo gefahren wird. Jetzt müssen wir wieder bei Null anfangen.
Ja, bitte.
Und Abu Dhabi am Schluss.
Mhm.
Der Vorsprung hauchdünn, aber trotzdem gross genug, dass im nächsten Rennen schon alles vorbei sein könnte. Ich glaube, die WM, die geht nicht in einem normalen Rennen über die Bühne. Die Entscheidung, ich glaube,
was passiert
jetzt? Irgendetwas muss passieren. Ich habe es irgendwie nicht dort, wo man so einmal sagt, gespürt, dort, sondern ich habe einfach das Gefühl, irgendetwas passiert, ein Unfall oder irgendeinem verjagt das Motor, was sehr unschön wäre, muss ich ehrlich sagen.
Das wäre schade. Also man muss jetzt das WM-Rennen ist eng wie, nicht wie nie. Das kann man nicht sagen, aber wie lang nicht? Was ist eine 12-Punkte-Differenz? Nein, stimmt nicht. Wenn man könnte rechnen, würde man sagen, nein, es ist weniger. 8. 8. 8-Punkte-Differenz.
Das ist die Differenz 25-18, 1.-2. und dann irgendwo noch ein Punkt extra für die schnellste Runde, was entscheidend sein kann. Wobei, da weiss man auch nicht mehr, wie die bewegen sich mit, weil am Gleichtakt, also wenn der eine den anderen Cup macht, andere Reifen, der andere macht genau das Gleiche, darum wird vielleicht der zweite Fahrer dann für die Differenz sorgen, wenn es um die schnellste Runde geht, wenn der Abstand gross genug ist, dort noch einmal einen Punkt wegzunehmen. Aber eben, bis jetzt hat man das Gefühl, die passen auf, aber wenn es sich dann zuspitzt in den letzten zwei Rennen, glaube ich schon, dass der mindestens mal der Verstappen noch ändert und dann einfach irgendwann mal sagt, du kommst jetzt da nicht vorbei.
Jetzt müssen wir vielleicht den Namen noch schnell sagen. Genau, also es gibt Lewis Hamilton, der ist amtierender Weltmeister Nummer 2 im Moment in diesem WM-Rennen und ist die Punkte, die 8 hinter dem Max Verstappen, wo das ewige Talent ist falsch, weil er ist immer noch jung und er ist immer mit vorne mitgefahren. Also ist nicht einer, der das Versprechen nicht eingelöst hat, aber ist jetzt schon eine Weile der kommende Mann in der Formel 1. Ich glaube, so kann man es sagen. Zu meinem Leidwesen nicht Teil von der fantastischen Netflix-Serie Drive to Survive. Dort verweigert er sich aus irgendwelchen Gründen, weil ich finde, er wird falsch dargestellt. Allein das müsste mich eigentlich dazu bringen, im Herr Hamilton mindestens Daumen zu drücken. Ich glaube aber tatsächlich, dass, also klar, der Punktevorteil ist beim Verstappen, der liegt vorne. Ich glaube jetzt aber tatsächlich, dass so im Endspurt oder auf der Zielgerade von dieser Formel 1 Saison halt dann schon noch Sachen wie Erfahrung ziemliche Rolle spielen. Also die Autos sind, soweit ich das kann beurteilen, sehr nah zusammen mittlerweile. Hamilton hat die letzten zwei Rennen gewonnen. Hat dort einen ziemlich soliden Eindruck gemacht, so wie ich das verstanden habe. Also hat tatsächlich den Laden eigentlich einigermaßen im Griff gehabt. Ist noch einmal angekommen, wenn man so will. Also der Verstappen ist jedes Mal zweit geworden. Es ist nicht so, dass irgendwie mit einem Ausfall jetzt noch einmal knapp geworden wäre. Also dort haben die Nerven, dann zieht das jetzt irgendwo durch, habe ich den Eindruck. Und beim Verstappen, eben, also die eine oder andere trümmelige Aktion hat er schon gehabt, in der Vergangenheit sowieso. Es ist, man hat gefühlt, der Eindruck, es ist weniger geworden. Aber jetzt, wenn der Druck zunimmt, wenn es jetzt wirklich greifbar wird, kann man schon vorstellen, dass jetzt noch einmal das rauskommt. Oder? Das sind ja dann so Sachen, die kommen immer in diesen Situationen raus, die sowieso schon schwierig sind, wo man dann irgendwie so in ein alte Muster zurückfällt. Und dort sehe ich jetzt schon einen Vorteil beim Lewis Hamilton. Also wenn ihr einen Motor habt, den Mercedes-Motor, dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus, dass es schon wieder einen Titel gibt für Hamilton. Was, man kann sich fragen, ob das jetzt gut ist für die Formel 1
oder nicht. Gut oder nicht, das wäre auf jeden Fall nicht falsch. Ob es dann gut ist, aus PR-Gründen würde man wahrscheinlich sagen, Verstappen als letzter Weltmeister mit den alten Regeln, die man noch hat bei den Autos, wäre spannend. Natürlich wäre es spannend, wäre aber auch schön, wenn der Hamilton 8 Titel könnte sammeln. Vor allem, was mir imponiert, ist die Art und Weise, wenn er jetzt fährt in der letzten Zeit. Mhm. Phasenweise auch Fehler drin gehabt. Dann ist das Rennen gekommen. Ich glaube, ist es in der Türkei gewesen, wo er so viel Auto mal überholt hat. Nachher nochmal. Und Brasilien vor allem, wo er Verstappen tatsächlich auf der Strecke überholt hat. Was eigentlich, ja, wo man vielleicht gesagt hat, nein, das geht nicht. Weil der Unterschied zwischen den Autos ist zu klein. Wobei Mercedes dort den Motor eingesetzt hat. Sehr frisch mit anderen Spezifikationen, wo wirklich die Raketen, die Roger Benoit auch geschrieben hat bei uns, holt die, wie hat er dem gesagt, dem Motörli.
Hat es also Raketen bezeichnet? Das ist die Bezeichnung, die ich im Kopf habe.
Die Raketen wieder vorholen, ja, das allein langt wahrscheinlich nicht. Das ist schon auch, zwar ist er König von Lewis Hamilton, die Abbrühtheit und halt seine Fähigkeit, auch ein Auto zu überholen im Mittelfeld. Das ist immer so ein bisschen eine Kunst, wenn man sagt, ja, wer vorne wegfährt, muss eigentlich nicht viel überholen. Aber wenn eben musst du aufholen, das ganze Feld überholen, was das war, 24 Auto überholt.
An zwei Tagen, irgendwie zwei so. Das war die Statistik. Ja, das ist nicht
zweimal
schlecht.
Bestraft worden, ist insgesamt 25 Startplätze. Das hat mir so ein bisschen den Eindruck verschafft, der Mann ist noch nicht geschlagen. Natürlich, offensichtlich ist es so, wenn du so fahren kannst. Und ob das dann die Verzweiflung im Red Bull-Stall und beim Verstappen irgendwann so anführt, dass man dann vielleicht mal die Nerven verliert, könnte ich mir schon noch vorstellen. Weil solange du überlegen bist, hast du ja nichts zu befürchten. Und jetzt merkst du, die Pfeil schwimmen da langsam davon. Der andere ist wahrscheinlich nicht nur gleich noch ein bisschen der bessere Fahrer, sondern hat auch wieder ein Auto, das konkurrenzfähig ist. Dann kann man schon vorstellen, dass der Verstappen irgendwann sagt, so einfach nicht. Außer er ist immer hinten dran und muss Lewis Hamilton überholen, dann kann es knapp werden. Dann langen zwei Siege vom Hamilton und zwei zweite Plätze vom Verstappen.
Was? Wie kommt es raus?
Ich tippe auf den Hamilton.
Super, egal. Langweilig. Langweilig.
Wir hätten uns können absprechen.
Ja, hätten wir müssen machen, aber das ist ja dann auch...
So perfid sind wir
müssen,
aber nicht.
Wir müssen... Ja, manchmal machen wir es ja. Das dürfen wir, glaube ich, zugeben. Und dann gibt es so Fälle, wo wir finden, es ist vielleicht gar nicht schlecht für die Diskussion, wenn es eben nicht abgesprochen ist. Wie haben wir es eigentlich beim nächsten Thema gemacht? Super League, die grosse Frage. Ich meine, seit Wochen geht es eigentlich darum, was mit dem FCZ passiert. Jetzt ist wieder etwas passiert. Man hat nämlich gegen IB gespielt, daheim. Den Meister empfangen und 1-0 gewonnen. Und jetzt ist man mittlerweile 9 Punkte vor IB stand, Dienstag Nachmittag. IB spielt ja am Mittwoch schon wieder, Nachholspiel gegen Lugano. Jetzt muss man die Frage schon langsam stellen, wird der FC Zürich Meister?
Wird er?
Nein.
Wird er nicht?
Nein.
Wer?
Jemand anders. Wahrscheinlich Basel oder IB. IB würde ich einfach nicht abschreiben, es tut mir leid.
So fragen wir dann nicht nach Lugano,
die
sind dritt.
Die wären nicht Meister.
Warum nicht?
Weil die nicht gut genug sind. Wo der Herr Crocci-Torti mir sehr sympathisch ist, der zwischenzeitlich Interimstrainer, den man jetzt mittlerweile ins Amt gehievt hat, nachdem er sich pfeifend über den Platz ich glaube, das war sein erstes Spiel, das ist mir bis heute geblieben, pfeifend über den Platz gelaufen ist vor dem Abpfiff von seinem ersten Match als Cheftrainer und nachher nur noch abgeliefert hat seither, mittlerweile Lugano auf Platz 3. Aber das interessiert uns ja, wie gesagt, nur am Rand. Die Frage ist der FCZ. Und dort muss man sagen, die haben das vernünftig gemacht gegen IB am Wochenende. Also man darf auch sagen, IB die eine oder andere gute Chance noch liegen. Das ist wahrscheinlich auch das Hauptproblem im Moment bei den Bernern. Man schießt kein Goal, was sind 6 Goals aus 5 Matches, irgendwie so zuletzt. Das ist logischerweise zu wenig. Und so wird es dann schwierig, Meister zu werden. Man muss aber auch noch darauf hinweisen, dass dort der ein oder andere verletzt ausfällt. Irgendwann wird Jean-Pierre Nsame zum Beispiel zurückkommen. Hat da der Fasnacht gefällt. Man hat in der Abwehrlöcher. Also du siehst, ich bin da schon völlig auf IB-Linie. Darum gehe ich davon aus, dass wenn die auch in Retour sind, auch David Vobaum muss oder ein anderer Goalie als Nummer 1 im Winter kommt, je nachdem, dass IB da schon nochmal Schippen drauflegen kann, wenn man dann noch IB rechnet. Dass man im Frühling auch Voraussicht nachher keinen europäischen Wettbewerb muss spielen, während dem Basel muss und der FCZ wird einbrechen, wie ich jetzt mal da vorher sage, dann glaube ich, wird es am Schluss gleich wieder IB. Lange Rede, kurzer Sinn. Also nein, der FCZ wird nicht Meister. Bei uns wird jemand anders.
Ja, das meinst du.
Nein, sage das.
Sagen, der FCZ schafft das und die IB irgendwo durchfällt, dort vielleicht auch mit dem Wagner die letzte Überzeugung, dass man es wieder so herbringt. Das Meister sein allein langt dann nicht. Natürlich bringt das Selbstvertrauen mit, aber vor allem, wenn du so eine internationale Kampagne hast, wo dann doch sehr viel Energie reinstecken musst und im Vergleich zu der ausländischen Konkurrenz meistens nicht einen Kader hast, wo doppelt und dreifach mit erstklassigen Spielern bestückt ist, merkst du das halt schon. Mag man jetzt als Ausrede gelten lassen ab und zu, aber es ist tatsächlich...
Das ist eine Erklärung.
Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Mhm. Das kann man sich in der Schweiz gar nicht leisten, so ein Kader
nicht mehr, aufzustellen.
Nein, nein. Könnte sich auch
also der FCB hat sich das in früheren Jahren ab und zu geleistet, oder?
Früher, ja, aber mittlerweile kann man das nicht mal mehr in der grössten Liga noch. Also die grössten Clubs können das machen, aber
das
allein ist schon schwierig, weil Konkurrenz zum Beispiel in England so gross ist, weil so viele Clubs können hohe Löhne zahlen, dass es eben auch einfach ist, wenn man sieht, in Stoke 8 Millionen zu verdienen zum Beispiel.
Scheinbar.
Wenn das möglich ist, wieso sollst du dann zu Chelsea gehen oder zu Liverpool, wenn du dort nur die zweite oder dritte Giga spielst, dann gehst du lieber irgendwo hin, wo auch recht verdienst und gut auch zum Einsatz kommst. Also für die Schweiz bedeutet das auch, wenn IB, die Leistung ist eigentlich gut. Wenn man so weit gekommen ist, das muss man auch sagen.
Also man hat ja auch...
Dann darf man irgendwann auch mal abhängen, finde ich auch. Oder man entscheidet sich, wenn man natürlich weiterkommt, logisch, wenn man das noch schaffen würde können.
Würde können schaffen, ja. Jetzt müssen wir Manchester United schlagen und dann müssen wir richtig laufen und dann wären wir auf Platz 3 und dann Europa League im Frühling. Ist nicht komplett ausgeschlossen. Es ist sicher nicht das realistischste Szenario, was es jetzt gibt. Also ich meine,
und nein, aber was bringt es denn überhaupt? Da musst du vielleicht eine Güterabwägung machen und irgendwo die Ressourcen schonen und sagen, wir können in der Meisterschaft nochmal versuchen, uns über diesen Weg wieder zu qualifizieren für irgendetwas.
Uigöp zum Beispiel. Was gibt es noch?
Uhrengöp.
Für den muss man sich, glaube ich, dort wird man eingeladen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder was es dann noch geht. Da ist ein fantastisches Einladungsturnier in Grenken, oder? Ja, genau. Nein, also ich glaube, mit IB ist zu rechnen. Und beim FCZ habe ich noch kein Argument gehört, warum man es schafft. Du hast jetzt nur gesagt, warum man es IB nicht schafft.
Ja, das ist ganz einfach. Ich habe früher ein Liebling vom Juraj Jerkovic daheim gehabt. Das habe ich gekriegt von jemandem. Und darum, seitdem ist mir der FCZ sympathisch. Und das allein langt jetzt schon als Argument, um zu sagen, die werden jetzt Meister. Der Rest interessiert mich gar nicht. Ich muss auch nicht immer alles bis ins letzte Detail erklären. Man kann einmal aus den Emotionen heraus reagieren und sagen, nein, so ist es. Ich wette jetzt, dass der FCZ Meister wird in dem Jahr. Ich finde, das wäre auch wieder mal eine Abwechslung. Wir müssen nicht immer nur über IB und Basel und die Seriensieger. Ist ja alles immer verdient, weil man eine Leistung erbringt. Aber für den Konsumenten, der nicht mit drin sitzt, sage ich jetzt mal, ist die Abwechslung auch ein Faktor, der dazugehört. Halt.
Und
es ist irgendwo durch einfach auch schön, wenn es eine Überraschung gibt, wieder einmal der FCZ, wieder mal ein Meister aus Zürich.
Unbedingt. Das braucht die Schweizer Meister aus Zürich. Gerade, das hat wirklich gefällt. Ja. Fußball- und Hockeyfans Land auf, Land ab sagen nämlich, ach, es wäre wieder schön, ein Meister aus Zürich, wenn gerade niemand aus Zürich Meister ist. Weil die nehmen das ja dann auch immer so bescheiden. Das ist toll, oder? Die sagen das dann so völlig relaxed, sind wir es halt.
Auch nicht anders als in
anderen. Die anderen haben halt abprobiert, aber jetzt sind es wir, es ist uns schon fast unangenehm. So kommen die Zürcher einmal über. Jetzt eine Frage, die noch bleibt in Bezug auf IB, der Herr Wagner. David Wagner, der im Sommer als Trainer gekommen ist, Nachfolger von Jerry Seoane, der in Leverkusen jetzt auch schon wieder einen sehr guten Job macht. Punktemässig läuft es nicht so furchtbar gut. Unser Kollege Alain Kunz hat gerechnet zuletzt festgestellt, dass der Herr Wagner mit 1,69 Punkten im Schnitt ja, schlechter ist als manche andere, inklusive im Uli Forte, wo man ja jetzt in Bern nicht mehr so, also ich glaube nicht so warme Erinnerungen daran hat. Das hat dort gut angefangen und man hat, glaube ich, Freude gehabt die ersten paar Wochen und dann ist dann irgendwann erkaltet, die Zuneigung. Also man denkt jetzt nicht mehr so gerne daran zurück. Muss sich der Herr Wagner warm anziehen im Winter?
Ich glaube, das etwas nützt.
Und zwar nicht wegen der Temperaturen.
Nein, ich glaube, man hat irgendwie sich gar nicht ein richtiges Profil verschaffen können. Dort hat irgendwie eine komische Entscheidung genau. In der Champions League, irgendwo eine Dreierkette, weiß ich was so genau, kennen wir nicht aus, aber eine Umstellung, wo man sonst
eine
Variante, die man eigentlich sonst nicht probiert hat. Das, ja, klar, man muss flexibel sein und sich auf den Gegner auch einstellen können. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber dann hat man keine eigene Philosophie, die man gegen jeden Gegner kann durchziehen kann, außer wenn man jetzt vielleicht gegen Chelsea spielt oder die absoluten Top-Clubs.
Gut, also so hat der Pep Guardiola schon Menge Champions League-Final vercoacht, dass er sich etwas ausgedacht hat, was dann nicht funktioniert.
Ja, aber das ist die Basis von der Denkung, dass man sich eben nicht anpasst, sondern einfach das macht, was man will. Und das finde ich auch nicht gescheit. Also man muss ja gleich mal schauen, was auf der anderen Seite steht. Nur der Wagner hinterlässt bei mir jetzt keinen überzeugenden Eindruck und auch keine Ausstrahlung, die ich sagen würde. Ja.
Das gab irgendwie für ihn so, habe ich den Eindruck.
Folgst wahrscheinlich einfach so. Er muss ja eine natürliche Respektsperson sein, ein Stück weit. Als Trainer macht das einen Haufen einfacher, sonst musst du das nicht mehr erarbeiten. Das dürfte für ihn nicht so einfach sein. Natürlich, die Quervergleiche mit anderen Trainern hinken zum Teil. Die sind bei IB gewesen, wo IB noch nicht Seriensieger war. Sie haben einmal angefangen, dann kommst du in den Schwung. Natürlich erreichst du einen anderen Punkteschnitt als vielleicht jetzt, wo du noch in einer Kampagne drin steckst, wo vorher nicht drin war.
Ja, und wo gefühlt die halbe Mannschaft verletzt fehlt, das muss man auch noch sagen. Also dort wird es dann sehr schwierig. Also man hat mir auch vorgeworfen zum Teil, dass er wenig rotiert, also zum Teil zu Recht, dass eben Alexandre Jankiewicz zum Beispiel, der fast nicht spielt, weil er einfach nicht berücksichtigt wird, weil der Wagner nicht auf ihn setzt, aber gerade in der Offensive hast du eben, so wie man es schon mal gesagt, der fehlt. Du hast einen Lustenberger, der fehlt in der Abwehr. Also könntest du jetzt wahrscheinlich das Argument machen, es sind die zwei besten Spieler von dieser Mannschaft, die einfach nicht vorkommen in dieser Hinrunde bis jetzt, weil sie nicht haben können spielen. Lustenberger ist jetzt zurückgekommen gegen FCZ, hat ein paar Minuten dafür spielen, wird jetzt dann wieder Teil sein davon. Dann sieht es vielleicht wieder anders aus, aber das kann man nicht einfach unter den Tisch locken in der Bewertung von so einem Trainer, finde ich.
Ich finde, IBM muss auch nicht unbedingt pressieren jetzt. Also das Ziel ist, irgendwie noch den Verbleib im internationalen Wettbewerb zu bewerkstelligen, mit einem Haufen Glück. Wie gesagt, kann man das machen. Und sonst halt dann, wo man mal Gott in Ansicht behalten, ich glaube, wenn man die Mannschaft kann bewerten aufgrund von der Rückkehr von Verletzten dann wieder, dann muss man halt schauen, ob der Wagner verhebt oder nicht. Die Ausstrahlung wird er mit dem nicht kriegen. Also das ist nicht etwas, wo man sich erwirbt irgendwo auf der Schulbank oder so, sondern das hat man oder man hat es nicht und der hat es offensichtlich nicht.
Du hast gesagt, IB muss nicht hetzen, nicht pressieren. Wir müssen, es geht in Endspurt.
Gut.
Endspurt.
Endspurt. Die Universiade ist abgesagt worden, wäre in Luzern gewesen. Jetzt hat man sie verschoben auf 2023, irgendwo in Übersee, glaube ich. Was bedeutet das?
Das sind gute Nachrichten für alle ewigen Studenten, die nämlich 2023 immer noch antreten können. Also für mich zum Beispiel wäre das hervorragend gewesen damals. Das eine oder andere Semester, wo man dann auch noch investieren kann ins Training, ist doch super. Nein, ist natürlich bitter für die Veranstalter, ist schade. Wäre eigentlich lässig gewesen, in der Zentralschweiz so eine Veranstaltung zu haben. Jetzt kommt es nicht zustande, schade. Aber lässt sich bei der aktuellen Situation wahrscheinlich nicht unbedingt vermeiden.
Deutet das darauf hin, dass noch andere grosse Anlässe, eben die Universiade ist jetzt keine Olympiade.
Nein.
Überschaubare
Teilnehmer. Das würde sie anders heißen.
Genau. Also man kann es vergleichen mit anderen Anlässe, die in der Schweiz noch bevorstehen und vielleicht auch abgesagt werden.
Ja gut, es wird jetzt im Moment diskutiert, wie es zum Beispiel im Weltcup weitergeht, St. Moritz, wo in 10 Tagen Frauenskirennen sollten stattfinden. Das Problem ist jetzt, dass man in Kanada im Moment fährt im Weltcup und dort dass die neue Omikron-Variante schon festgestellt worden ist, BAG darum die Risikoliste erweitert hat um das Kanada. Und jetzt, wenn alle die 10 Tage in Quarantäne müssen, ja, dann wird nicht gefahren, logischerweise, weil man erst am Wochenende wird weiterreisen. Also, das ist der Anfang und dann wird das weitergehen. Olympia, das wird man irgendwie durchbekommen. Dann sonst gehen die Leute 2 Wochen in Quarantäne in einer Bubble und dann peitscht man das durch. Das würde mich sehr überraschen, wenn das IOC da in irgendeiner Form würde reagieren. Aber ich sehe mich auch schon dort schon. Am Freitag wird wahrscheinlich gespielt, keine Ahnung von wie vielen Zuschauern, weil der Bundesrat auch noch takt heute Nachmittag, bevor wir aufnehmen. Wir nehmen vorher auf, Somme. Am Freitag in Freiburg. Freiburg gegen Schlittschuhclub Bern. Der Christy Domenico, der vorspielt zum ersten Mal bei mindestens ein paar Auswärtsfans von seinem neuen Club vom SCB. Was erwarten wir da?
Irgendwie schade, dass das Spiel in Freiburg stattfindet. Also, ich mag es Freiburg gönnen, dass sie dann ein Heimspiel haben, aber um das Ganze zu bewerten, wäre es lustiger gewesen, wenn der Dido hätte müssen auf Bern, wenn er dort empfangen wurde. Weil ich glaube, das ist der gleiche Effekt, wie es dann immer gibt bei den Fans. Auch so ein Spieler, der ganz bestimmt Qualität hat, aber halt eine Reizfigur ist. Man hätte ihn gern, wenn er in der eigenen Mannschaft spielt. Und vorher wird er wahrscheinlich mit Hass und Hämen überschüttet. Wie es so ist, ich finde es gut von Bern, dass der Move gemacht haben, weil der SCB braucht tatsächlich emotional eine gewisse mehr Ausstrahlung, muss man so sagen. Es muss wieder irgendwo knistern bei denen. Selbst wenn sie so spielen wie jetzt und einfach gewinnen, das langt nicht. Das ist noch nicht der SCB. Das muss wieder ein bisschen mehr für dahinter. Am Wochenende in Beaverkrieg fährt der BA Pfalz. Eine Abfahrt, die er eigentlich sehr gerne hat. Was macht er dort?
Ja, gewinnen, voraussichtlich. Also erstens fährt er zweimal, was gute Nachrichten sind auf der Birds of Prey. Sehr schwierige Piste, sehr schwierige Strecke. Zwei Super-G, zwei Abfahrten. Die letzten zwei Abfahrten dort, wo er antreten ist, hat er gewonnen. Es gibt eigentlich keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Nachdem er ja schon am Wochenende gut ausgesehen hat beim Auftakt in Lake Louise, wo jetzt nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke ist, dritter wurde. Also, ich würde sagen, von jetzt auf dem Eis. Mindestens einmal sehen wir den so. Am Samstag oder am Sonntag. Am Samstag ist übrigens wieder Fußball. Wir hatten FCZ schon mal gehabt. Am Wochenende gibt es jetzt eine Aufgabe. Auf dem Papier ist die einfach. Der FC Luzern, der Bauerletzte, hat zwar nicht unbedingt eine überzeugende Fallen abgegeben. Nach dem Trainerwechsel. Tipp?
4-0. Also 0-4. Für? Zürich.
Okay. Mein Telefon. Kollege Marcel Perren aus Nordamerika meldet sich. Ich tippe dann auch noch schnell 1-1. Luzern schlägt sich irgendwie durch. Wir danken fürs Zuhören. Adi, merci.
Adi.